Heute mit einem Thema, von dem wir zwar schon alle gehört haben, mit dem aber die wenigsten von uns wirklich in Kontakt gekommen sind. Flüchtlinge. In den letzten 18 Monaten sind Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Auch Australien hat einige aufgenommen. Der Strom bricht nicht ab. Diese Menschenmassen in der Gesellschaft zu etablieren, bei weitem keine leichte Aufgabe. Merkels
"Wir schaffen das"
klingt ja toll. Doch wie sieht dieses "Wir schaffen das" in der Realität aus? Und welche Unterschiede gibt es in Deutschland und Australien? Jasmin Rasch war bei uns im Studio und hat mir von ihren Erfahrungen erzählt. Jasmin, kannst du uns zunächst erzählen, wie du überhaupt in Kontakt mit Flüchtlingen gekommen bist?
Ja, gerne. In Deutschland arbeite ich als Kantorin. Das ist ein ganz seltener Beruf. Ich bin bei der Kirche angestellt und zuständig für alles, was mit Musik zu tun hat. Und ich lebe quasi im Zentrum Hamburgs. Und dort, ja, lebe ich in einem Milieu, wo man sich natürlich schon viel Gedanken macht, wie man den Flüchtlingen begegnet, wie man überhaupt mit dieser ganzen Politik umgeht. Und da führte mein Weg schon auf vielen Wegen in den Kontakt mit Flüchtlingen. Ich war bei Welcome Dinners, auf Demos, eine Freundin von mir hat eine Kleiderkammer. Und auch über meinen Beruf, also ich leite mehrere Chöre, kam es schon dazu, dass ich zum Beispiel auch in Dresden in einem Flüchtlingsheim ein Konzert gegeben habe.
Du hast mir erzählt, dass du in Deutschland sogar mit einem Flüchtling zusammenwohnst. Wie kam es zu dieser WG?
Also wenn ich ganz weit aushole, würde ich sagen, es fing letzten Sommer an, als ich eine Reise nach Korea gemacht habe, auf der ich meine koreanische Familie gefunden habe. Also meine Mutter ist als Pflegekind nach Deutschland gekommen und ich habe mit 27 Jahren dann meine leibliche Großmutter kennengelernt. Und ich wusste, bevor ich diese Reise antrete, dass es für mich ganz emotional und bewegend wird. Und ich hatte einfach das ganz tiefe Bedürfnis, mit so wenig Gepäck wie möglich zu reisen. Das heißt, ich bin wirklich für einen Monat lang mit 8 Kilo Gepäck, mit meinem kleinen Handgepäck-Rucksack losgezogen und habe diese Reise gemacht und super viele Dinge erlebt. Und ich kam nach Hause, habe meine Wohnung betreten und dachte nur, so kann ich nicht weiterleben. Ich habe also angefangen auszumisten. Und irgendwann habe ich dann quasi 2 Drittel meines Besitzes verschenkt und hatte damit also einen zweiten Raum frei. Ich lebe in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg und ich habe eben überlegt, ziehe ich aus oder nehme ich mir eine Mitbewohnerin? Und just eine Woche später kam eine Frau, mit der ich Musik mache, die Flüchtlinge unterrichtet, in einer Sprachschule auf mich zu und meinte, du, da ist eine junge Frau aus Syrien, die auch kreativ ist, so wie du. Ich glaube, ihr würdet gut zusammenpassen. Sie lebt im Moment noch auf dem Campingplatz. Hast du ein Zimmer frei? Und ich sagte sofort, klar. Und innerhalb von einer Woche ist Esra, so heißt sie, bei mir eingezogen.
Also war eigentlich eine Reise der Auslöser dafür, dass du jetzt mit Esra zusammenwohnst?
Wenn man es ganz weit fasst, kann man das so sagen, ja. Ich habe einfach im Zuge dieser Reise noch mal ganz viel darüber nachgedacht, wie will ich eigentlich leben, wie viel Besitz möchte ich haben und was brauche ich eigentlich wirklich? Und dadurch hatte ich einfach den Platz in der Wohnung und vielleicht auch den Raum im Kopf.
Wohnt sie nur befristet bei dir oder kann man sich das schon wie eine dauerhafte Sache vorstellen?
Am Anfang wussten wir beide noch nicht, wie lange diese Wohngemeinschaft wohl bestehen soll. Sie war auch erst mietfrei bei mir und dann hat sich das alles so in richtig feste Bahnen entwickelt und mittlerweile bekomme ich auch vom Jobcenter eine Miete und einen Nebenkostenbetrag überwiesen. Und es funktioniert so gut, dass wir beide auch sagen, das geht jetzt erstmal unbefristet.
Ich finde es echt toll, dass du Esra aufgenommen hast. Wie würdest du denn jetzt euer Zusammenleben beschreiben?
Ich glaube, ich habe einfach ganz viel Glück mit ihr gehabt. Also es ist so, dass ich wirklich glaube, das fühlt sich an wie Familie. Man muss auch dazu sagen, dass Esra aus Damaskus kommt. Und Damaskus, muss man natürlich auch wissen, war vor einigen Jahren noch wirklich das Zentrum in Syrien für Kultur, für internationalen Austausch. Die Bilder, die wir heute im Fernsehen sehen, ist ja nicht das Damaskus, was es mal war und das Esra auch kennt. Also sie spricht fließend Englisch und sie ist eigentlich eine ganz normale junge Frau, die sich jetzt hier in Deutschland versucht, ihr Leben aufzubauen. Und das Zusammenleben funktioniert super. Also dadurch, dass sie eben auch ja, ein kreativer und unkonventioneller Kopf ist, so wie ich, funktioniert das ganz gut.
Und wie sieht's aus mit kulturellen Unterschieden?
Die Unterschiede, die, glaube ich, am frappierendsten sind, sind wahrscheinlich die, die mit der Religion einhergehen. Ich arbeite ja in der Kirche und sie ist Muslima und dadurch kommen eben Situationen zustande wie, sie isst kein Schweinefleisch, sie fastet und all die Feiertage. Und irgendwie ist es in unserer WG so, dass wir das beide so nebeneinander leben.
Das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Hat der Kontakt mit Esra für dich was verändert?
Doch, auf jeden Fall. Für mich war das Thema Flüchtlinge irgendwie, obwohl ich natürlich mich auch engagiert habe, trotzdem irgendwie abstrakt. Und teilweise hatte ich auch immer so Hemmung oder Skrupel, da wirklich ranzugehen. Also gerade auch die jungen Männer, die, wenn man denen ins Gesicht sieht, dann sieht man einfach schon, wie gezeichnet die sind. Und ich hatte einfach immer auch so ein bisschen Hemmung, mich dem so wirklich zu nähern. Und durch Esra, die natürlich auch ihre Geschichte und die ihre Familie hat, ist es einfach nochmal wirklich realer in mein Leben getreten. Und ich hatte wirklich auch das Gefühl, einzutauchen in diese ganze Thematik und diese Geschichten zu hören, weil das ist ja im Endeffekt das, was dieses ganze Thema ausmacht. Also wirklich diese Lebensgeschichten und diese individuellen Menschen und Hintergründe und Biografien. Das ist auch das, was mich dann wirklich dabei auch fasziniert und wo ich das Gefühl habe, da kann ich was teilen.
Switch on!
Jetzt gerade bist du ja auf Reisen in Australien. Gleich an deinem ersten Tag in Melbourne bist du in die St. Paul's Cathedral gegangen, hast du mir erzählt, und hast dort Flüchtlinge getroffen. War das geplant oder warum warst du eigentlich da?
Ich bin in den Gottesdienst gegangen, weil für mich das Besuchen der Kirche gerade im Ausland immer bedeutet, ruhig zu werden und nochmal zu mir zu finden und zu singen und Gemeinschaft zu erleben. Und habe mich zufälligerweise in einem sogenannten Easy English Gottesdienst wiedergefunden. Das heißt, der Pastor hat auf ganz einfachem Niveau Englisch gepredigt und im Anschluss stand ich dort alleine und habe mich noch umgeguckt und dann wurde ich angesprochen von einer Dame, die meinte, ja, wir haben jetzt zusammen Abendessen und ich sei herzlich eingeladen.
Mit wem konntest du bei dem Essen dann sprechen?
Ich habe mit einer älteren Frau aus Sri Lanka gesprochen, mit drei Iranern und mit einem Ägypter. Und die konnten wirklich nur ganz, ganz gebrochen Englisch.
Hast du den Flüchtlingen hier von Esra erzählt?
Ich habe ihnen tatsächlich von meiner Mitbewohnerin erzählt. Und die Begrüßungsfreude ist immer sehr groß, wenn ich einfach auf Arabisch schon sagen kann, dass ich Jasmin heiße. Und Jasmin ist natürlich ein arabischer Name. Und da ist einfach die Tür schon offen für ein Gespräch. Und ich genieße es einfach sehr, wenn die Sprachbarrieren doch sehr hoch sind, man sich irgendwie verständigen kann und teilhaft wird an der Geschichte von diesen Menschen.
Nachdem du hier in Australien quasi live dabei warst, kannst du uns von deinen Erfahrungen in Deutschland erzählen? Läuft die Aufnahme da ähnlich gut?
Ich muss sagen, meine Erfahrungen in Deutschland sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe in Hamburg schon erlebt, dass unglaublich viele Menschen sich bereit erklärt haben, zu helfen. Es waren super viele Spenden, die Hamburger zusammengetragen haben und wo eine wirklich großherzige Willkommenskultur zu spüren war. Dann auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel, wie ich ja schon erzählt habe, ein Konzert mit meinem Gospelchor in einer Dresdner Erstaufnahme gehabt. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, hier herrschen kriegsähnliche Zustände. Also niemand kam ohne Passkontrolle rein oder raus. Und dort, das kann ich wirklich sagen, das werde ich nie vergessen, das war das ergreifendste und ausgelassenste und einfach naheste Konzert, was ich je erlebt habe. Es war am Ende wirklich eine ganz große Party mit den Flüchtlingen zusammen, die auch ihre Lieder gesungen haben. Und das ist einfach ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Und dann gleichzeitig, als wir diese Erstaufnahme verlassen haben, haben wir auch genau diese rechten Graffitis und eingeworfenen Scheiben gesehen. ganz unterschiedliche Erlebnisse.
Das klingt ja nach krassen Unterschieden in Deutschland. Und kannst du was zu den Flüchtlingen selbst sagen? Unterscheiden sich die aus Deutschland und Australien?
Ich habe in Deutschland auch gerade durch Esra und durch meine Nachbarschaft viele Flüchtlinge aus Syrien kennengelernt. Das sind natürlich diejenigen, die ausgebombt wurden, die wirklich vor den Kriegszuständen flüchten. Hier in Australien, bei diesem einen Abend mit den Menschen, war kein einziger Syrer dabei, soweit ich das überblickt habe. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sind zum Beispiel auch geflogen. Und dementsprechend war einfach der Kontakt hier, wie gesagt, zu Ägyptern, Iranern, Sri Lanka und so, glaube ich, ein anderer als jetzt die in Deutschland.
Was würdest du sagen? Hast du dich selbst durch den Kontakt mit den Flüchtlingen verändert?
Es macht einfach bewusster. Also meine Mitbewohnerin kam nach Hamburg und hatte einen Koffer dabei. Und daraufhin habe ich eine E-Mail geschrieben an meine ganzen Freunde und Kollegen und Menschen, mit denen ich zusammen Musik mache. Und innerhalb von 2 Stunden hatte ich alles zusammen. Bett, Schreibtisch, Schrank. Und ich war erstmal wieder überwältigt von dieser Großzügigkeit. Und gleichzeitig wurde mir auch wieder bewusst, in welchem Überfluss wir leben und wie leicht es im Endeffekt dann doch fällt, im direkten Kontakt auch seine Wohnung, seinen Besitz und sein Herz zu öffnen.
Das war ein Switch-On zum Thema Flüchtlinge. Mein Name ist Rebecca Göris und jetzt spiele ich euch noch Woran kann ich einen Menschen erkennen von Xavier Naidoo.
Und du weißt es nicht, es ist, wie es ist. Damit daraus das Beste wird, wird jeder respektiert. Denn du weißt es nicht und ich weiß es nicht. Die Liebe zeigt, die Liebe zeigt. Oh, oh. Woran kann ich den Menschen erkennen, der nicht seine Schmerzen umgeht? Von diesem Menschen möchte ich lernen, wie man das Leben schadlos übersteht. Woran kann ich den Menschen erkennen, der nicht seinen Nächsten ignoriert? Von diesem Menschen möchte ich lernen, wie man mit seiner Umwelt umgeht. Woran kann ich den Menschen erkennen, der nicht seine Schmerzen umgeht? Von diesem Menschen möchte ich lernen, wie man das Leben schadlos übersteht. Woran kann ich den Menschen erkennen, der nicht seinen Nächsten ignoriert? Von diesem Menschen möchte ich lernen, wie man mit seiner Umwelt umgeht.